You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it.
I could see your lips move.
And the truth shall set you free!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App. Heute die Entführung im Kaukasus von 1967 von Leonid Gaidai.
Hi.
Es fühlt sich irgendwie komisch an, den Film Entführung im Kaukasus zu nennen. Das ist irgendwie, also es ist nämlich ein sowjetischer Film, der eigentlich Kafkaskaja Plenica heißt.
Du bist ja damit aufgewachsen, ne?
Ja, richtig. Das ist so ein Kindheitsfilm für mich.
Ich habe auch das Gefühl, dass solche Filme für dich eher in Frage kommen für Filme, die man immer gucken kann. Also eben Komödien.
Das hatten ja, das ist uns aufgefallen bei Lieblingsfilmen. Du hast ja Texas Chainsaw Massacre ausgesucht und Oldboy und ich hatte halt Papa the Porters und Mr. Hobbs macht Ferien. Also das ist schon ein krasser Gegensatz, so tendenziell.
Ja. Bringt naja, aber vielleicht ein bisschen Spannung rein, weißt du, dass es dann...
Auf jeden Fall, aber das ist ja nicht so, dass... Also ich bin ja nicht nur immer ein sonniges Gemüt und du bist ja auch nicht immer der Trauerkloß. Also so ist es ja auch nicht. Ja? Also... Ja. Nur ich versuche immer, mich durch meine Lieblingsfilme positiv zu verstärken, weißt du? Irgendwie, naja, wie auch immer. So, was trinkst denn du?
Schwarzen Kaffee. Ich habe gestern festgestellt, dass die Milch schlecht geworden ist. Ich bin seit einer Woche nicht mehr im Einkaufen gewesen. Ich sitze mit Hausarbeiten fest und steuere auf das Ende des Semesters zu.
Wie lange hast du noch?
2 Wochen, Gott sei Dank. Ich träume nur noch vom Mai.
Dann durchhalten, Kamerad. Durchhalten.
dafür sind Filme wie Entführung im Kaukasus doch ganz nett.
Ich finde auch.
Bisschen Ablenkung.
Ja,
aber was trinkst du eigentlich?
Ich trinke einen sehr passenden Wein. Ich trinke einen Riesling-Kabinett von Reichsrat von Buhl. 9% Alkohol, 50 bis 60 Gramm Restzucker. Es ist eigentlich das Äquivalent des Filmes, meines Erachtens, den wir gleich besprechen werden. Doch, es ist ein fuchsfideles Werk.
Ja. Schau, als du gesagt hast, dass du einen passenden Wein trinkst, habe ich sofort gedacht, dass du jetzt sagst, dass du dir einen georgischen Wein gekauft hast.
Ja.
Und dass du das dann aus so einem Becher, aus so einem Stakan trinkst.
Wird ja machen, ne? Aber georgische Weine sind hier nicht so leicht zugänglich. Also da, also Saparavi und sowas alles ist hier noch nicht so auf der Landkarte. Es ist einfach echt immer so ein Ding, so ein Bohai da ranzukommen. Und ich habe dann aber so ein Äquivalent mir geholt. Ein Spaßmacherwein. So.
Ja, auch ganz gut.
Also wir reden hier von Kafkaskaja Plenica, ein Film von 1967. Wir haben einen, was ist denn der, Linguist? Der ist Linguist, ne?
Ja.
Student ist der noch. Schurik heißt er. Der macht sich auf den Weg in den Kaukasus, um dort Mythen, Bräuche, sagenhafte Geschichten zu sammeln für eine Publikation, die er vornimmt. Auf seinem Esel begegnet er dann Nina. Wie wird es in meinem Film genannt? Eine Sportsfrau. Eine gute Genossin.
Eine gute Genossin, ein Kamsamol.
Gute Studentin.
Eine, genau.
Verliebt er sich so in sie, aber die beiden haben das gleiche Ziel, ein Dorf dort im Kaukasus. Und sie besucht dort ihren Onkel über die Ferien. Der Onkel ist Fahrer und zwar vom Bürgermeister dieses Städtchens, Sachev heißt er. So ein über 50-jähriger, ja, so Macht- und aufmerksamkeitsgeiler Typ, der sich dann halt in Nina verliebt und dann halt die gloriose Idee hat, sie heiraten zu wollen. Aber nicht auf eine konventionelle Art und Weise, sondern er will sie nach sogenannten kaukasischen Bräuchen entführen. Sack über den Kopf, danach auf seiner Residenz oder was das da ist, danach eigentlich so Ehe zwingen.
Ja.
Die ausführenden Personen sind 3 Ganoven, Witzen, Nikulin und Margunov. Die werden auch genannt der Trottel, der Feigling und der Profi. 3 Figuren, die so gegenläufig auch in den Charakteristiken sind und die für Slapstick verantwortlich sind.
Ich habe sie als der Raucher, der Trinker und der Idiot im Kopf.
Dazu kommen wir gleich noch, woher die nochmal kommen, die drei, weil ich finde die herausragend und einfach ganz, ganz toll. Es wird ein großes Trubel und großes Chaos geben.
Ja.
Das war der Film. Es hört sich ein bisschen so chaotisch an, weil der Film aber auch dementsprechend von der Story her so ist, formell gar nicht, ne?
Der Schnitt geht ganz schnell. Generell ist das ein Film, der ständig in Bewegung ist, finde ich. Also daher auch vielleicht die doch etwas schwierig auf einen Strang zu reduzierenden Plot.
Ja, der Film lebt auch ein bisschen so von Nebengeschichten, ne? Das ist so eine krasse Mischung aus so Slapstick-Einlagen, dann auch wirklich etwas wortbetonteren oder dialogbetonteren Szenen. Dieser ganze Anthologie, dieser Odyssee eigentlich von Churik, wo es danach um Trinksprüche geht, alles aneinander gehängt. Das ist nämlich auch sehr, sehr schön. Und das ist einer von diesen Sachen, diese Witze sind zeitlos, ne? Funktionieren immer. Die Gags treffen immer noch genauso wie beim ersten Mal, als man die geguckt hat. Selbst als Kind konnte ich über diese Toaste da so lachen, aber ich selber gar nicht getrunken habe zu der Zeit. Hat sich stark geändert. Unglaublich zündende Witze, ne? Das ist wirklich...
Ja. Mir ist auch das Bild aufgefallen, als ich das geschaut habe. Das ist, die haben auch on location geschossen, oder? Also im Kaukasus.
Zum Teil. Ja. Das ist ein Film von Mosfilm. Du hast ja drei große Studios gehabt in der Sowjetunion. Lenfilm, Mosfilm und, kann das Gorki-Films gewesen sein? Ich weiß
kann
nicht
sein.
Mehr. In allen sowjetischen Teilrepubliken hattest du auch so Departments gehabt. Mhm. In Usbekistan gab es ein relativ großes in Taschkent und ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach auch eins im georgischen, kaukasischen Raum eher gegeben hat auch. Oder vielleicht waren sie auch einfach im schwarzen, ganz ehrlich, man, Berge sind Berge, ne? Also, ob du jetzt in der Nähe von Sotschi das machst oder halt dann 130 Kilometer weiter rechts, ja. War ja eh alles Sowjetunion, war ja eh egal. Schon spannend, wie dann auch so eine ganz gewisse Mystik, ne? Weil es gibt ja so ganz gewisse mystische Vorstellungen auch von Russen über Kaukasia.
Ja, klar. Und das kommt auch durch. Das ist der Witz des Filmes, glaube ich, oder ein Teil des Witzes, dass eben die Kaukasier, das sind sowjetische Bürger, die sind modern und Teil dieser Räterepublik. Da kommt dieser Schurik daher, hat irgendwelche Vorstellungen davon, dass die irgendwie noch so leben, als wären sie im Mittelalter oder noch feudalen Zuständen. Eben deswegen können sie ihn überhaupt in diese Pläne verstricken und verwickeln auch.
Also das ist ganz interessant, weil moderne Lebensweise, aber altgedienter Durst. Ne? Also die trinken da wirklich, also das ist wirklich jedes Mal, die ganzen Toaste, die kann man sich auch wirklich gut merken. Wir haben gerade gesagt, dass da geht es um Sowjetunion und ich finde, man hat auch innerhalb gerade auch innerhalb des Wortwitzes erkennt man immer wieder auch so eine ganz gewisse satirische Note, die auch das Gesellschaftsprinzip so ein bisschen ansticht auf jeden Fall. Ne? Weil es gibt den einen Toast von dem einen Mitarbeiter da im Hotel, wo er dann sagt, es gab ein kleines Vögelchen, als alle gen Süden gezogen sind, ist das immer, immer höher zur Sonne geflogen, hat sich danach die Flügel verbrannt und ist
in den Tal gestürzt, ja.
Genau, und die Moral von der Geschichte, weiche nicht vom Kollektiv ab. Also das ist so. Schurik, der danach dann total in Tränen ausbricht und dann fragen sie ihn, was ist denn los? Und er so, es ist schade, um das Vögelchen. Da ist ein bisschen mehr, ein paar mehr Ecken trotzdem drin. Und ich glaube, das ist aber auch die Sache, das hat man auch öfter bei DDR-Filmen, ne? Wenn du eben so eine ganz, ganz klare Leitlinie hast, die auch politisch und gesellschaftlich durchzogen wird, hast du da auch mehr Chancen, mit einem feinsinnigen Witz und Humor Zwischenlücken zu finden. So eine ganz, ganz eigene Feinfühligkeit für Humor oder auch von Feinfühligkeit, was Worte oder was ganz gewisse Formulierungen erzeugen können. Das geht einem, finde ich, immer ein bisschen ab, wenn man so heutige Filme guckt. Witz ist immer so brachial und irgendwie immer so laut. Dieser feine Sinn für Wörter auf Goldwaagen legen und dann dadurch irgendwie guten Witz zu erschaffen, hast du irgendwie ganz oft in solchen Filmen.
Ja, es liegt auch zum Teil daran, dass die Zensur auch einfach etwas aufgetaut ist in dieser Zeit. Es gibt einen Moment im Film, wo Schurik in einer Entzugsklinik eingesperrt wird. Die Praxis, politisch Ungewollte in Psychiatrien einzusperren, ist jedem wohl bewusst gewesen zu der Zeit. Das ist schon mit einem Augenzwinkern gemacht und mit einem gewissen Wissen auch. Das ist vielleicht dem amerikanischen Zuschauer nicht so bewusst oder nicht so auf dem Radar, wie es einem russischen oder besser gesagt einem sowjetischen Bürger gewesen wäre.
Dieses Bewusstsein ist dann, dass es nicht sichtbar ist für diese Bürger. Und ich glaube, dass eben genau aber dieses lange tradierte, auch diese ganz gewisse Art und Weise, Kunst und Kultur zu erleben und zu konsumieren, eben dann auch es ermöglicht, dass man solche Witze überhaupt reinmacht. Ne? Weil du, klar, du kannst sonst Insider für dich nur machen. Wenn das aber sonst niemand begreift, ist das sinnlos.
Ja.
Und die Witze sind dort drin oder die Feinformulierungen sind deshalb da drin, weil sie Leute wissen, es wird verstanden.
Und ich meine, mit den Slapstick-Elementen funktioniert der Film ja auf verschiedenen Ebenen. Also es ist ja für ein Kind funktioniert der Film auf einer anderen Art und Weise natürlich.
Der Film besteht zu einer ganz, ganz großen Zeit aus Universal, verständlichen Gags.
Ja, richtig.
Und da kommen wir mal zu dem Trio aus Wietzen, Nikulin und Margunov. Also du hast natürlich da ganz, ganz große Schauspieler, ne? Ganz große humoristische Schauspieler. Nikulin ist ein, ich glaube, einer der bekanntesten russischen Künstler, die es jemals gegeben hat. Riesig großer Clown auch gewesen, ein großer Artist gewesen, der auch wirklich niemals so eine Scham gehabt hat, sich auch wirklich so einem Trottel darzustellen. Ne? Der ist ja da, der totale Trottel, der immer nur auf Essen fixiert ist. Der will auch einmal so ein ganzes Hammel klauen und ist immer nur am Essen. Diese drei unterschiedlichen Figuren, die ihre Schwächen, aber auch Stärken haben. Weil zum Beispiel der Feigling, der ist unfassbar ängstlich, aber auch gewitzt und gerissen, logischerweise.
Ja.
Ja, und der immer wieder so ein Side-Business für sich aufmacht, wo er ein bisschen mehr Geld bekommt. Und der Fels in der Brandung ist natürlich Margunov, so ein richtiger 3-Meter-Hügel an Mensch, so. wo sie auch die, was war das für eine Spritze eigentlich, weißt du? Also, zum Wale-Impfen sah das aus. Diese drei einfach miteinander, so ein gesamtes Spiel, und die funktionieren einfach alle drei zusammen. Genau wie Shurik ja auch, ja, Figuren, die ja in mehreren Filmen auch von Gaidaya vorgekommen sind. Alle in Operatia I, das ist so der allererste, wo die vier so zusammengekommen sind, und dann war das so beliebt, gerade die Figur Shurik, dass er dann noch weitere Filme noch für diesen Studenten erschaffen hat. Und was es auch angesprochen gab davor mal, die Sachen sind immer noch beliebt. Oder?
Ja, die verkaufen sich immer noch unglaublich gut anscheinend, also laut Wikipedia zumindest. Aber das sieht man auch.
Jeder kennt das.
Also auf allen Märkten, wo man DVDs kaufen konnte, früher waren die Filme immer in erster Reihe zu sehen und zu kaufen.
Die gibt zwar nicht mehr, diese Märkte,
ja,
aber
das stimmt.
In Moskau habe ich mir auch endlich mal Kafkaskja Plenitsa auf Blu-ray geholt.
Auf Blu-ray?
Komplett neu überarbeitet haben sie das, Sound und Bild. Schon echt gut.
Ja, die Dinger gibt's in YouTube in HD-Qualität zu sehen. Die sind alle von Mosfilm hochgeladen worden.
Ja.
Ich sehe gerade kaukasische Entführung gibt's.
Office Romance, Sujebni Raman wahrscheinlich auch.
Ja, der Diamantenarm, dann...
Genau, auch wie gesagt, ein Film mit Shurik.
Ivan Vasiljevic ändert die Karriere oder ändert den Beruf.
Also eigentlich alle Shurik-Filme.
Alle Shurik-Filme sind dabei. Ja. Fast die gesamte Filmothek von Mosfilm ist in YouTube, zumindest in Amerika zu sehen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland...
In Deutschland ist das auch so der Fall, weil das liegt einfach daran, und das ist dann doch wieder so ein Erbe von... Vom Sozialismus vielleicht, ne? Das sind Sachen, die wurden aus kollektiven Mitteln erschaffen. Deshalb gehört es dem gesamten Kollektiv.
Ja.
Und wurde über die kollektivistischste Einrichtung vertrieben. YouTube. Also Internet, sagen wir mal so. Es stimmt nicht ganz meine Aussage, aber in einer idealen Welt wäre das so. Echt gut. Und mit Untertiteln, war das, ne? Mit englischen.
Ja, die Untertitel sind auch unglaublich gut gemacht. Also der Dialog stimmt auf jeden Fall. So gut ist mein Russisch, dass ich das abgleichen kann. Die Wortwahl und der Syntax im Englischen stimmt auch einfach. Also die haben sich wirklich gute Leute ausgesucht, um das zu machen. Und da ist ein gewisses Care. Wie sagt man das nochmal?
Die haben eine ganz gewisse Sorgfalt an den Tag gelegt.
Genau.
Als sie das gemacht haben. Und das ist aber auch sehr russisch, oder? Hat einen mit ihren künstlerischen und kulturellen Ressourcen behütet umzugehen.
Ja.
Und mit Respekt auch umzugehen. Nicht irgendwas hochzuladen mit irgendeinem, keine Ahnung, mit so einer schnellen Untertiteldatei. So, sondern den Willen und den Drang, ihre künstlerischen Kapazitäten im besten Licht darzustellen. Was diese Filme auch wirklich verdient haben.
Die Lieder.
Ach, die Lieder.
Also ich muss auch sagen, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen, ne? Und die Lieder sind unglaublich charmant einfach. Das macht Spaß. Ich meine, das ist jetzt nichts, was ich mir bei Spotify jetzt unbedingt so auf dem Fahrradweg oder im beim Training mir anhören würde, aber das vermittelt ein gewisses Feeling einfach. Und ich vermisse es fast, ich weiß nicht mal, wie man das sagen kann, so eine nicht vorhandene Nostalgie, die da irgendwie erweckt wird bei mir, dass ich wünsche mir, ich hätte die Filme als Kind gesehen. Ich glaube, das würde dann doch noch eine Ebene oder etwas erwecken, was bei mir einfach nicht möglich ist, weil ich die Filme jetzt als 26-Jähriger sehe, weißt du?
Vertrautheit einfach, ne, die man dann mit diesem Film einfach hat. Ich kenne das ja von meinem Vater auch. Es gibt ganz gewisse Filme, die macht er sich einfach so nebenher an. Die laufen einfach. Fast wie Familienmitglieder in so einer ganz gewissen Art und Weise. Die man einfach irgendwie immer guckt oder die immer da sind und auf die man irgendwie immer auch Lust hat. Okay, das zweite Lied von Nikulin, da geht es um Wenn ich doch Sultan wäre. Das ist schon auch ein bisschen nicht schlüpfrig, aber eher für Erwachsene, aber das Lied vom Bären. Das ist auch ganz, ganz subtil, so ein Liebessong eigentlich, aber eigentlich auch nicht. mit so swingigen Elementen. Und das finde ich halt so cool. Ich mag dieses Swingige in dieser, auch im gesamten Score des Films, dass du dauernd irgendwie so ein Orchester hast und mit so einer krassen Bläser-Section, die dann halt wirklich so swingig, typisch 60s-like, einfach draufhaut. Ganz gewisse Aura erschafft diese Musik.
Naja, es erinnert auch ein bisschen an Tati, also den französischen Regisseur.
Jacques Tati.
Jacques Tati, ja. Sehr deutsch ausgesprochen gerade.
Komischerweise, da bist du doch Ami.
Alter, anscheinend, mir wurde gesagt, dass ich den deutschesten Akzent in Französisch habe, als ich das in der Schule genommen habe.
Bei unserer, wie ist nochmal unsere Französischlehrerin, war das Aubijon bei dir auch?
Nee, das war Jekyll.
Frau Jekyll?
Jekyll, ja.
Ja, genau. Okay. Alle anderen Leute denken, was reden die beiden da? ich hatte auch noch Frau Kreisler gehabt.
Ach Gott.
Kreisler, ne?
Kreisel, glaube ich. Das war die vom Fehler gemacht und dann gesagt, ich wollte euch nur testen.
Ja, das war ein ganz besonderer Spezialist bei uns an der Schule manchmal. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Naja. Aha. Jacques Tati, ne?
Findest du nicht? Also was die Musik zumindest angeht.
Ja, das war immer eine andere Zeit. Und das finde ich aber so schön, egal in welchem Land du bist, ob USA, Frankreich oder Sowjetunion, sowas verbindet dann doch wieder, ne? Auch über den eisernen Vorhang. Mhm. Da gibt es auch eine Szene, da tanzen die dann so swingig, da wo dann Margunov dann mit den beiden Kippen, die er zertritt, dann zeigt, wie man tanzen soll zu der Musik.
Ja.
So eine ganz gewisse auch Jugendkultur wird dort gezeigt. Ja, sind auch manchmal auch wichtige Bilder. Ich glaube, gerade auch wenn man sich gerade denkt, boah, die reden hier gerade über sowjetische Filme, man muss das gucken und dann kann man sich auch erst gesagt, nicht nur wenn man Film guckt, eine Meinung bilden, man muss auch mal die andere Seite sehen und auch gerade Filme, Musik und Literatur sich anschauen, weil gerade dort Sachen erkennbar sind, wie eine Gesellschaft wirklich auch getickt hat.
Ja. Ich glaube, Shurik trägt auch Jeans durchgängig im Film. Also es ist jetzt.
Das Jeans, ja?
Ja, du hast ganz recht. Also so wird einem auch eine Kultur vermittelt. So kann man auch etwas verstehen. Man darf nicht nur Fox News oder Tagesschau oder was auch immer schauen, um sich ein Bild zu verschaffen von dem, was andere Menschen denken, fühlen und auch machen. Das ist ja ein Erzeugnis und ein Film ist ja auch ein kollektives Erzeugnis, nicht nur in der Sowjetunion. Und das ist ja eine Teamarbeit, ne? Das ist Regisseur, absolut. Schauspieler.
Und auch gesellschaftlicher Kontext. Und dann, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, die Sowjetunion, das und das, ne? Dann muss man sich jeden Hollywood-Film eigentlich anschauen und sich dann fragen, warum es sowas wie Independence Day, Top Gun und hier Herz aus Stahl oder wie die Scheiße hieß mit Brad Pitt, wie es sowas geben kann. Auch. Also das funktioniert nur in einem ganz gewissen staatlichen, gesellschaftlichen Kontext, solche Filme. Logischerweise, was viel macht, ist sehr einfach. Nur das ist ganz klar gekennzeichnet, dass das Staatsfilme sind, ne? Vom Staat finanziert, vom Staat gefördert und was weiß ich nicht alles. Auf der anderen Seite hast du auch eine ideologische Verbrämung, die aber so nicht klar konnotiert wird. Deswegen, darüber nachzudenken, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, glaube ich, das ist der erste Schritt, den man durch solche Filme machen kann, wenn man so in ein neues Becken springt, wenn man noch niemals sowjetische Filme geguckt hat und sich auf einmal diesen Kosmos sich aufmacht, weil das ist ein Kosmos, den wir da haben. Und wir haben da nicht nur solche Lustspiele oder solche leichten, locker flockigen Nummern wie Kafkaskaja Plenitsa, wir haben auch große, schwere Filme, die wir auch schon mal besprechen wollten, unter anderem, ne? Wenn die Kraniche ziehen und sowas.
Ja.
Danach nimmt das ganze Autorenkino aus den 70er, 80er Jahren von Tarkovsky.
Ja.
Ich beschäftige mich ja gerade mit russischen Filmen aufgrund meiner Masterarbeit auch viel, also vor allem zeitgenössischer Blockbuster, aber auch historischer Abriss. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn du dir auch diese ganzen Tschernucha-Filme anguckst oder aus den 90er Jahren, sowas wie Brat. Die sind unfassbar hart und ehrlich bei der Darstellung gesellschaftlicher Zustände. Bitter und hart in ihren Fazit oder in ihren Aussagen dort. Das wirklich so ins Mark geht und dann auch wirklich diese ganze Situation der 90er Jahre eigentlich ein perfektes Ebenbild gibt. Und das habe ich irgendwie erfahren in russischen, sowjetischen Filmen, dass sie doch ein toller Spiegel sind eben genau der Gesellschaft, in der sie leben. Also nicht immer so heiti-teiti Fun und Spaß machen, so wie Deutschland irgendwie dauernd diese ganzen Blockbuster, die hier rauskommen von Til Schweiger und Konsorten, sondern dass da ein bisschen mehr ist. Klar, du hast auch in Russland hast du auch sowas wie Jolka, ne, solche sechs, sieben, achtteilige fetten Komödien hast du auch dort.
Ja, ich meine, Kitsch ist international. Also das kann man nicht leugnen und das sieht man überall. Aber ich meine, wir haben ja auch Transit besprochen. Das, was immer im Boxoffice einschlägt, muss nicht unbedingt die Wahrheit sein, ne? Oder unvoreingenommenes Auge auf die Wahrheit werfen.
Aber dann hast du trotzdem irgendwie Ironie des Schicksals 2, der 2007, 2008 neu aufgelegt wurde, das Remake von dem Film, den wir auch besprochen haben beim Weihnachtsspecial.
Ja.
Einmal der erfolgreichste Film des Jahres gewesen ist. Mit über 50 Millionen Einspielergebnissen in Russland, was zu der Zeit monumental groß war. Das ist wieder so ein Ding von kulturelle Symbole, Idiome, ne, ganz gewisse gesellschaftliche Anker, die es einfach dort gibt. Wenn man, glaube ich, die Russen verstehen will oder wenn man sich mit Russland beschäftigen will, glaube ich, muss man solche Filme auch gucken. Einen besseren Zugang gibt's fast gar nicht als Ironie des Schicksals oder Kafkaskaja Plenitsa. Dann nicht bis zur nächsten Woche, ne?
Nee, wir nehmen jetzt 2 Wochen Pause für Ostern, Hausarbeiten und was war das dritte?
Ich gehe jetzt zum Sehsichte-Festival wieder, zum Studierenden-Festival an der Filmuni Babelsberg. Vom 24. bis 28.
Ja, mach mal schön Werbung hier.
Ich freue mich auf die ganzen Filme, die ich da gucken werde, das ja auch auf Filmquiz und solche Geschichten. Deswegen, da bin ich an 24/7 in der Uni.
Ich kann auch aus Erfahrung sagen, für diejenigen, die in Berlin oder Potsdam sind, es lohnt sich wirklich. Es ist ein tolles Event und es werden auch gute Filme gezeigt, aber auch vorgelesen.
Ja, unter anderem. Dann sehen wir uns also in 2 Wochen und am 12. Mai wieder.
Genau,
bis dann. Bis dahin, schöne Zeit und frohe Ostern euch allen.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.